Fabian und liebe CB-Funk-Zuhörer, herzlich willkommen zur 45. Episode dieses Podcasts. Und letztes Mal, das ist schon 2 oder 3 Episoden her, als wir mit einem nikoläusischen Ho-Ho-Ho eingestiegen sind, da dachten wir, der ein oder andere würde in den Kommentaren drauf einsteigen. Aber ich glaube, es haben viele nur grinsend vor ihrem Rundfunkempfänger gehockt.
Grinsend, meinst du?
Ja, oder peinlich berührt und haben vielleicht trotzdem den Schluss gezogen, dass es irgendetwas mit einem Nikolaus-Rätsel 2023 zu tun hätte. Wir wissen natürlich bis zum Ende nie, ob der Nikolaus kommt, aber wir sinnieren mal über den Nikolaus, der in genau einer Woche uns ins Haus steht, am 6. Dezember. Heute ist der 29. November um 7 Mittagszeit, das heißt eine Woche Mittwoch davor. Fabian, darüber hinaus muss ich dir, bevor es losgeht, noch 3 kleine Schmankerl aus meinem Privat- und CB-Alltag erzählen, die mir heute Vormittag schon über den Weg gelaufen sind.
Bin gespannt.
Ja, und in Ermangelung ultra krasser Kracher-Themen werden wir dann auch schon direkt zu Community-Fragen übergehen. Da haben wir die Woche aber 2 rausgepickt. Die eine, die uns letzte Woche mit höflicher Erinnerung nochmal vorgelegt wurde, die ist uns in der Tat durchgegangen. Und die andere ist relativ frisch. Ich glaube,
ein paar Wochen hat sie schon wieder abgehangen, aber
siehst, also das ist ja auch noch frisch. Und dann kommen wir zur Sonntagsfrage.
Jawohl.
Let's do it. 3 kleine Themen. Gerade über den Weg gelaufen ist mir, da musste ich ja mal wieder, ich weiß nicht, hast du es auch schon gesehen, bei uns im teaminternen Discord-Channel. Da ist ja einer aus unserer fröhlichen Runde heute in einem NDA-Call, wo ein hier nicht näher benannter Hersteller, ein nicht näher zu benennendes Produkt der Presse gegenüber unter Verschwiegenheit vorstellt. Und der wirbt da mit Funktionalitäten einer Kamera, mit Bildern, wo zumindest ich dachte, das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Ja, das ist so klischeebehaftet. Oder klischeebehafteter geht es kaum, oder? Und die Zielgruppe dieses mit einer Kamera versehenen Produktes ist offensichtlich definitiv der Mann in jungen bis mittlerem Alter. Ja, wobei, ich glaube, auch gehobenes Alter kann da als Zielgruppe angesehen werden.
Ja,
hast du gesehen? Weiß ich,
worauf, also es ist halt ein bisschen abstrus, dass wir jetzt das Produkt nicht nennen können, aber ich persönlich wundere mich ohnehin, dass das überhaupt eine Zielgruppe hat, aber okay. Du bist aber bei diesen Bildern hängen geblieben, bei den Beispielbildern, weil da 2 Details sehr ins Auge gestochen.
Ja, und dann war auch gerade die Diskussion ja schon drüber, ob da überhaupt Augen eine Rolle spielen. Aber nee, eigentlich bin ich über den Smiley, den Nikolas darüber gepostet hatte, mit weit aufgerissenen Augen gestolpert. Ja, das war das eine, wo ich quasi, während ich mich hier schon auf den Podcast vorbereitet habe, auf der Suche nach dir in Discord drüber geflogen bin. Und das andere Thema, ganz witzig, auch von heute Vormittag, uns hatte ein Mainboard-Hersteller jetzt die ganze Woche wiederholt danach gefragt, ob wir uns nicht noch sein Threadripper 7000 HEDT Mainboard ansehen wollen. Und gesagt, naja, wir haben uns jetzt ja die beiden großen angesehen, rein Mainboard-Test eher nicht, aber naja, uns fehlt ja noch der 769X mit 24 Kernen, den bemustert AMD nicht. Wir hören uns mal um, dann hatte ich einen Händler gefragt, vor NDA ist da ja heutzutage kaum noch was zu machen, aber das NDA ist ja verstrichen, die CPU kann gekauft werden. Aber da habe ich erstmal keine Rückmeldung bekommen, habe vorhin noch einen anderen gefragt, der hat mir innerhalb von 5 Minuten zurückgeantwortet, ja, können wir euch für eine Woche leihen, ist okay, schicken wir raus. Und dann ist Volker zu dem Mainboard-Hersteller, hat gesagt, okay, alles geklärt, wir würden uns das Mainboard ansehen. Und dann kam die Rückmeldung, ja, wir müssen mal gucken, wann und wo wir ein Sample herbekommen. So kann es manchmal gehen. Aber es gibt noch einen Twist. Während ich zu Volker rannte, hatte mir dann auch auf mein Dankeschön besagter Händler, der uns die CPU schicken will, nochmal geantwortet und gesagt, ja, gern geschehen. Ach, übrigens, falls ihr noch ein Mainboard haben wollt, das könnten wir euch auch mitschicken. Und es ging explizit um ein Mainboard desselben Herstellers. Also ich denke, dieser Hersteller hat uns am Ende einfach nur die Idee geliefert, uns das nochmal anzusehen, und wir kriegen dann beides vom Händler.
So geht PR in 2023.
Ja, Ja, und dann von diesen beiden das zweite war auf jeden Fall ein kleiner Schmunzler zu einem eher traurigen Ereignis heute Vormittag. Ich bin im Homeoffice. Jetzt sitze ich gerade mit dir, mit dir am Ohr im Keller. Hab aber vorhin mit Blick auf die Terrassentür oben gehockt, weil heute hier in Berlin ist, die Sonne scheint so ein bisschen und es hat geschneit. Also es ist ein wunderschöner Blick nach draußen. Und da flog ein Buchfink an die Terrassentür, was zumindest in meinem Beisein hier noch nie passiert ist. Und nein, wir haben keine großen Aufkleber von großen Greifvögeln auf der Scheibe, aber hat man auf Terrassentüren, glaube ich, in der Regel auch nicht. Und meine Tochter ist heute mit Fieber zu Hause, die hat das auch gesehen. Und dann haben wir ihn, dann saß er da und wir haben ihm dann einen Schuhkarton, der stand, rausgestellt und ihn da kurz reingesetzt, ganz vorsichtig. Und dann ist er aber auch gleich wieder rausgehüpft auf den Rand dieses Schuhkartons, wo er dann eine halbe Stunde saß. Und Fabian, kannst du dir vorstellen, was nach einer halben Stunde passiert ist?
Ich hoffe jetzt einfach, dass er die Flügel entfaltet hat und weggeflogen ist.
Er ist weggeflogen, aber leider in den Klauen greifen. Wie nennt man das?
Ja, Fänge, glaube ich.
Einer Nebelkrähe.
Also bei Greifvögeln sind es, glaube ich, Fängen. Ob ein Krähe jetzt Greifvogel ist, nee, aber...
Ja. Das sind Krallen wahrscheinlich, oder? Ja, also gut, jetzt werden wir einmal durch meinen Vormittag geritten.
Ja, aber als du, also jetzt nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das war ein bisschen abstrus eben, weil wir über das Bild gesprochen haben, aber niemand weiß, worum es geht.
Ja.
Hat sich das nicht aufgeheitert und wann können sich denn unsere Leser daran erfreuen?
Oh, noch dieses Jahr, glaube ich.
Ach, es dauert noch.
Ich habe die Terminstrecke jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, es wird nicht heute gleich was passieren oder passiert worden sein, wenn ihr dann Mittwochabend oder Donnerstag dann in diesen Podcast reinhört. Ja, ich bin jetzt auch niemand, der zu jeder Zeit die Moralapostel-Flagge erhebt oder hisst. Aber bei solchen Darstellungen bin ich dann doch auch.
Also es geht konkret darum, dass hier eine Kamera eines Smartphones als AI-Kamera angepriesen wird. Und es werden drei Beispielbilder gezeigt. Es ist, wie gesagt, ein Smartphone, das sich eindeutig eher an eine männliche Zielgruppe richtet. Und diese drei Beispielbilder sind von vollbusigen Frauen.
Ja, einer Dame, wo man sich letztendlich fast nur noch wundert, dass da überhaupt noch kleine Stücke auf dem Bild sind.
Naja.
Ach ja, gut. Kommen wir von fast barbusigen Damen zu Nikolaus. Anfang November, Ende Oktober, hatte ich ja schon mal ein Nikolaus-Emoji gepostet im Forum in dem Thread zum letztjährigen Nikolaus-Rätsel. Und vor zwei, drei Wochen hatten wir uns hier schon mal so lächerlich wie dieses Mal erneut begrüßt. Wie gesagt, der Nikolaus kommt, wenn er kommt. Und im Endeffekt wissen wir natürlich auch nichts, aber wir bereiten uns auf den Ernstfall vor. Das heißt, alle im Team sind schon angewiesen, sich an der Suche nach spannenden Rätselfragen zu beteiligen. Und möglicherweise wurden schon seit der Gamescom Ende August im Hintergrund die Fäden gezogen, dass auch, nennen wir sie Wichtel, die beteiligten Partnerunternehmen dafür sorgen, dass der Nikolaus etwas bringen könnte. Letztes Jahr war es ja ein schicker AMD-Gaming-PC, 7900 XTX und einem 795 X, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Jahr davor war es, glaube ich, ein Intel-System. Und 2020, Fabian, erinnerst du dich noch daran?
Das war die nirgends sonst verfügbare RX 1900 XT oder sowas.
Ich glaube 6800 XT.
6800 XT war es, ja, tatsächlich.
Genau, und der 5950X, der etwas nachgelagert erschienen war, die größte Zen 3 CPU, die dann ein paar Wochen nach den anderen erschien und dann immer noch nicht verfügbar war. Und ja, da erinnere ich mich natürlich noch gerne dran zurück wieder. Also ich glaube, Grafikkarte und CPU hatten gefühlt Lisa Sus Unterschrift zur Freigabe und das ging ja so dermaßen ab damals. Die letzten Jahre waren auch nicht schlecht und mal gucken, was der Nikolaus dieses Jahr bringt. Was glaubt ihr denn, liebe Zuhörer, was der Nikolaus dieses Jahr bringen könnte? schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Gerne auch, was ihr euch wünscht, aber der Nikolaus hat natürlich keine Wunschliste, die er traditionell abarbeitet. Insofern das nur als Information an uns. Würde mich mal interessieren und dich, Fabian, wahrscheinlich auch, was ihr glaubt, was im Sack des Nikolaus sein könnte, was mich an eine schöne Überschrift aus den Annalen des Nikolaus-Rätsels erinnert, die hieß, wir waren am Sack vom Nikolaus. Hat damals für kontroverse Diskussionen gesorgt. Weißt du eigentlich, seit wann es dieses Nikolaus-Rätsel bei uns gibt?
Lange.
du hast einen Punkt. Ich habe nochmal nachgeschlagen. Ich war mir nämlich darüber selbst nicht mehr so ganz im Klaren. Seit 2006. Da haben wir zum Nikolaus angefangen und seitdem wirklich jedes verdammte einzelne Jahr dieses Nikolaus-Rätsel, was bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr, also bis in die jüngste Vergangenheit ja auch noch Nikolaus-Gewinnspiel hieß. Aber was ist denn bei unserem Gewinnspiel traditionell auch zugegen, Fabian? Was auch wieder immer wieder Anstoß heftiger Diskussionen in der Community ist.
Viel zu leichte Rätselfragen natürlich.
Ja, seit diesem ominösen 17%, nicht ominös, legendären 17% hatten nur die Fragen alle richtig beantwortet. Nikolaus Rätsel, da weiß ich aber gar nicht mehr, von wann das war oder ob es ein Geburtstagsgewinnspiel war. Ach, ich werd alt. Und du auch, Fabian. Aber seitdem ist ja gefühlt für die 17% eh alles zu leicht. Aber ja, da, Fabian, haben wir letztes Jahr wir beide viel Zeit investiert und Herzblut, Hirnschmalz, Schweiß und Blut, das ist nicht leicht, da die Waage zu finden. Ne? Aber zurück zum, es hieß früher noch Gewinnspiel, um nicht gleich von Anfang an den Eindruck zu erwecken, hier gäbe es mit drei Klicks was zu gewinnen, haben wir das letztes Jahr mal umbenannt. Das ist unser Nikolaus-Rätsel, so wie wir ganz traditionell noch in der ein oder anderen gedruckten Zeitschrift oder mittlerweile, glaube ich, auch online, weiß ich gar nicht, ob es diese Weihnachtsrätsel auch online gibt. Wie es das halt auch in solchen Zeitschriften gibt. Also ich, hier in Berlin kenne ich den Tagesspiegel. Ich weiß nicht, ob die Zeit auch so ein Weihnachtsrätsel hat. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Da muss man ja auch viel und um die Ecke denken. Und da geht es am Ende ja sogar nur darum, als einer derer genannt zu werden, die es richtig gemacht haben. Bei uns kann man ja meistens auch noch was gewinnen. Und sollte der Nikolaus was rumbringen dieses Jahr, Fabian, werden wir auch wieder dafür sorgen, dass man ein bisschen was machen muss, ohne dass es unfair ist.
Und für diejenigen, für die es dann vielleicht nicht unfair genug war, hatten wir letztes Jahr ein Weihnachtsrätsel. Jetzt hast du den Begriff schon verbraucht, aber da hatten wir ein richtiges Weihnachtsrätsel parat, wo wir dann, ich glaube, zwischen den Jahren die wirklich schweren Fragen, die es teilweise nicht ins Nikolaus-Rätsel gepackt haben oder die wir uns extra nochmal aus den Fingern gesogen haben, in wirklich stundenlanger Kleinstarbeit,
ja, da
alle möglichen Wege durchzugehen.
Du, glaube ich, in Eigenregie.
Na, das war nicht nur ich. Das war zur Hälfte ich, aber die andere Hälfte der Frage kam von anderen Autoren.
Okay.
Das hat mir persönlich besonders viel Spaß gemacht. Schauen wir mal, wie wir da dieses Jahr die Waage finden und wo wir dann die Grenze ziehen zwischen das ist eine Frage fürs Nikolaus-Rätsel und das ist eine Frage fürs Weihnachtsrätsel.
Ja, also der Ansatz beim Nikolaus-Rätsel ist auf jeden Fall, dass man schon oder dass ihr, liebe Leser, auch in diesem Jahr, wenn es denn stattfindet, schon mal ein bisschen was knobeln oder wissen muss. Also wenn man viele wissen, also für viele ist es ja auch immer super einfach, zumindest Frage A bis D oder Frage A, B, C und F. Weil wenn man es weiß, dann kennt man die Antwort halten. Es ist ja auch immer Multiple Choice. Das heißt, man muss ja nur eine von vier Antwortmöglichkeiten auswählen. Und das hilft ja dann auch manchmal ein bisschen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, aber eine Antwort halt genau dasteht. Und ein bisschen rätseln soll man. Es ist eben nicht nur ein Gewinnspiel. Aber es sollen ja auch viele die Chance haben, mit ein bisschen Arbeitseinsatz oder weil sie gut informiert sind und das Jahr gut verfolgt haben in diesem Themenbereich, dass da viele mitmachen können. Also es soll eben nicht, dass das Nikolaus-Rätsel soll nicht direkt die Tür zuschlagen, außer für die oberen 100 Leser, die seit letztem Jahr Nikolaus jeden Tag alles bei uns konsumiert haben in Vorbereitung auf diesen Nikolaus. Und beim Weihnachtsrätsel, da gab es letztes Jahr ja diese schöne Intel Arc Aufstell-Leuchtstoffröhre zu gewinnen, als so ein Gimmick, was es an was an Tester versendet wurde, was es sonst
die dann von Saturn 5 zu Saturn 5 gewandert ist.
Ja, genau, das war richtig. Ich hatte das ja fotografiert neben der Saturn 5 bei mir von Lego. Und derjenige, der das dann gewonnen hat, hatte auch eine Saturn 5 von Lego. Ja, schönes Detail. Und mal gucken, ich habe so ein paar Sachen hier liegen dieses Jahr schon. Ich denke, es wird wieder so in die Richtung gehen, dass es ein Sammlerstück sein wird, was man eben so nicht einfach so kriegt, was trotzdem keinen wirklichen Wert hat, außer den immateriellen. Ja, so. Also das machen wir auf jeden Fall, ne? Auch wenn der Nikolaus nicht kommt, weil da haben wir den Preis ja selber in der Hand. Das Rätsel, genau, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Warum wir dieses Rätsel auch machen, ist erstens, weil wir der Ansicht sind, dass man sich da schon mal, also das ist meine Ansicht und die Ansicht des Teams seit jeher ist, dass man da schon bisschen Einsatz zeigen kann, um am Ende einen solch fetten Preis zu bekommen. Und ich habe hier Holz neben mir, ich klopfe mal drauf. Toi, toi, toi. Haben die letzten Jahre, soweit ich mich erinnern kann, auch immer dann Community-Mitglieder den Preis bekommen, die sich auch darüber gefreut haben. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, ist meine persönliche Meinung, steigt, wenn nicht jedermann innerhalb von 30 Sekunden mitmachen kann im Vorbeigehen, sondern man sagt, okay, ich will das halt gewinnen und ich muss jetzt halt, auch wenn ich 5 Fragen auswendig beantworten kann, die 6. Mist. Da klemme ich mich Sonntagnachmittag nochmal hinter. Ja, so glaube ich, haben wir dann die Beweggründe der vergangenen Nikolaus Gewinnspiele, die inzwischen, glaube ich, rückwirkend alle Rätsel heißen, nochmal umrissen. Und ihr wisst Bescheid, liebe Zuhörer, was euch möglicherweise erwarten könnte.
Wie sieht es denn aus? Wissen wir denn schon, ob wir das dieses Jahr, das ist ja auch immer die große, große Streitfrage, die dann auch in den Kommentaren auseinandergenommen wird. Wer wird denn teilnehmen dürfen am diesjährigen Nikolaus-Rätsel? Müssen es bestehende Accounts sein oder dürfen es neue Accounts sein? Denn wir wissen ja auch aus Erfahrung, wenn wir erlauben, dass es neue Accounts sind, dann gibt es viele neue Accounts in diesem Monat.
Ja, wir hatten ja, ich glaube, wir haben uns, als wir unser Teamtreffen hatten, im September hatten wir doch Statistiken gesehen, dass es noch nie so viele Neuanmeldungen im Forum gegeben hat. Und da reden wir von 24 Jahre Historie, die wir uns angucken. Wie letztes Jahr zum Nikolaus. Da ging das nämlich mit neuen Anmeldungen. Und wir probieren da natürlich dafür zu sorgen, dass nicht ein Doppel-Account am Gewinnspiel teilnehmen kann. Aber ja, wo ein Wille, da ein Weg. Ich denke, dieses Jahr wird es wieder in die andere Richtung ausschlagen, das Pendel. Das haben wir, soweit ich weiß, jetzt zuletzt immer alternierend gemacht. Denn wenn wir sagen, es dürfen nur diejenigen teilnehmen, die schon einen Account bei uns hatten, bevor das Nikolaus-Rätsel online gegangen ist, dann sperren wir natürlich jeden aus, der das letzte Jahr ein gern gesehener Leser bei uns geworden ist oder vielleicht jetzt, während wir uns unterhalten, das erste Mal auf Computerbase stößt, aber auch nächste Woche Mittwoch da ist und sollte ein Nikolaus-Rätsel online gehen, sich dafür interessiert und mitmacht und den Aufwand investiert. Und alles richtig abgibt. Warum soll der sich dann nicht registrieren können? Also, ja, es ist, wie man es macht, trifft es leider die Falschen. Und aber auch die Richtigen. Natürlich verändern wir Doppel-Accounts, die sich explizit nur fürs Gewinnspiel anmelden. Ja. Aber das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Ich würde sagen, historisch betrachtet fällt diese Entscheidung vor oder nach der Finalisierung der letzten Rätselfrage 5 Minuten bevor der Hammer fällt.
Also wer auch immer sicher gehen will und noch keinen Account im Computerbase-Forum hat, der und am Gewinnspiel am Rätsel voraussichtlich teilnehmen möchte, der könnte sich ja schon mal überlegen, vielleicht noch einen Account zu erstellen.
Ja, und jedem, der schon einen Account hat, sei gesagt, es bringt nichts, sich noch einen anzulegen, denn
außer wir haben da Zollenbahn.
Genau, also das ist halt leider, er muss ja unsere Forenregeln abnicken und hat das für den alten Account auch schon getan und Doppel-Accounts führen zum Ausschluss aus der Community und gerade wenn es um diese Nikolaus-Rätsel geht, sehen wir uns das dann auch am Ende nochmal sehr genau an, was da potenziell für Doppel-Accounts sprechen könnte. Ach, Fabian, mein Bauch sagt, da kommt noch eine ganze Menge Arbeit auf uns zu die kommenden Tage. Lass uns mal mit dem gleich weiterspringen in den Themen, denn ich habe es dir vorhin schon gesagt, so ein bisschen Schnappatmung habe ich ja. Ja, das liegt nicht nur, aber auch leider heute an dem Buchfink. Du hast gesagt, wir haben heute, du hast gesagt, ich wollte eine Community-Frage beantworten. Und da hast du gesagt, wir haben ja eine zweite hier. Und dann sag ich auch noch, naja, die ist ganz frisch. Und du sagst dann, nee, die ist wochenalt.
Also. Ich weiß es gar nicht genau. Lass mal kurz schauen hier. Ja, es sind schon, ja, 3 Wischlein könnten es sein.
Okay. Ja, dann lies mal eine der beiden vor. Du darfst aussuchen, mit welcher wir anfangen und anonymisiert auch den Fragensteller nennen, bitte.
Anonymisiert?
Naja.
Also du meinst den Alias?
Ja, oder Vornamen. Ja.
Den Vornamen weiß ich nicht, aber die okay. Frage ist von CD Labs Radon P.
Ah ja.
Punkt, Punkt, Punkt. Und er fragt, was ist eigentlich eure Erklärung dafür, dass AMD die IO-Chiplets nicht nochmal anfasst? Also die Rede ist von bei den Ryzen-CPUs, da haben wir ja nicht nur die eigentlichen kleinen Chiplets, wo gerechnet wird, wo die Logik drauf sitzt, sondern ja auch noch den großen I.O. da daneben sitzen, wo AMD zum Beispiel das Speichercontrolling ausgelagert hat. Die Frage geht weiter. Als Matisse und Milan vorgestellt wurden, war ein von AMD genannter Vorteil, dass sich sowohl das IO-Die als auch die CCDs dann ja einzeln upgraden ließen. Das sollte dann insgesamt zu flinkeren Zyklen führen, einmal CCDs ersetzen, dann das IO-Die, dann wieder CCDs und so weiter. In der Praxis hat AMD bislang aber ausschließlich an den CCDs geschraubt. Sowohl die Ryzens als auch die Epic Thread-Ripper-Reihen haben eines gemeinsam. IO-Dies wurden nie ausgetauscht. Mit dem Blick darauf, dass ein Austausch den Einbau besserer Speichercontroller sowie eine Reduktion der Leistungsaufnahme zur Folge haben könnte, wirkt es auf mich nicht ganz nachvollziehbar, dieses Potenzial liegen zu lassen. Habt ihr dafür die Vergangenheit eine Erklärung dafür? Glaubt ihr, AMD wird das in Zukunft anders handhaben?
Und da haben wir jetzt erstmal wie die Ochsen vom Scheunentor gestanden nach der Frage. Müssen wir ganz ehrlich sagen, weil so ganz richtig ist das ja nicht, Fabian.
Ja, wir mussten erstmal selber recherchieren, ob wir da mit unserer Erinnerung, unseren Annahmen richtig lagen. Sind dann auch erstmal prompt an die Grenzen unserer eigenen Artikel gestoßen, weil wir das da auch nicht erstmal direkt gefunden haben, was AMD jetzt mit welcher Generation an diesem IO-Chiplet gebastelt hat.
Ja, wobei ich ja gleich das Stichwort iGPU in die Runde geworfen habe, ohne zu wissen.
Die ist ja noch mit Ryzen 7000.
Genau. Und das war dann auf unser Aufhänger. Aber fahr fort.
Und tatsächlich hat AMD an diesem IO-Die etwas getan. Also zu sagen, sie haben da nie irgendwas ausgetauscht und es ist nie was passiert, das stimmt tatsächlich nicht. Dieser IO-Die ist damals gestartet in, ich glaube, 14 Nanometer hatten wir eben herausgefunden.
Ja.
Dann wurden da 12 Nanometer draus irgendwann.
Aber auch nur im Ryzen. Der, die Epics sind bei 14 geblieben. Also die müssten wirklich noch den alten 14 Nanometer Global Foundries IO-Die
und jetzt sind wir bei Ryzen 7000, sind wir auf 6 Nanometer runtergegangen.
Und auch wirklich auf einen komplett neuen IO-Die, weil mit Ryzen 7000 hat ja auch im IO-Die diese 2CU RDNA2 iGPU Einzug gehalten.
Ihr kleinen Typen 2CUchen.
Ja, aber sie kann ja deinen Browser darstellen, Fabian, das ist doch eigentlich.
Ja, genau, also AMD hat daran gearbeitet, zwangsläufig dann für die iGPU, die ja tatsächlich im IO-Die sitzt, was ja sehr durchaus interessant ist. Warum das vorher bei 14 bzw. 12 Nanometern war, beziehungsweise immer noch ist, obwohl die CPUs dann ja schon bei 7 Nanometer angekommen waren. Zum einen natürlich der Kostengrund, ne? Also der alte Prozess kostet weniger, das liegt ja auf der Hand. Zum anderen sind in diesem IO-Die ja vor allem analoge Einheiten drin. Also wenn wir uns anschauen, was für den Speichercontroller da ist, das sind halt keine klassischen Logik-Schaltkreise wie halt im CCD, die mit den neuen Prozessen, also 7 Nanometer oder jetzt dann halt 5 Nanometer, richtig gut skalieren, also ordentlich kleiner werden, sondern das sind in der Regel Bestandteile, die man nicht so gut so klein schrumpfen kann. Das heißt, man hätte da im Zweifelsfall einen sehr, sehr teuren, also sehr viel teureren, gerade im Vergleich zu diesen 14 Nanometern Global Foundry, sehr viel teureren Prozess verwendet, um Strukturen zu belichten, die gar nicht so klein sein können, dass sie diesen Prozess irgendwie benötigen beziehungsweise dessen Potenzial ausschöpfen können, anders als bei den CCDs. Und deswegen war das einfach nicht lohnenswert, vermute ich, beziehungsweise so wird es, denke ich, gewesen sein. Klar, Stromverbrauch hätte man anpacken können, aber auch da, wenn die Strukturen halt entsprechend groß sein müssen, weil es sonst nicht funktioniert, dann hätte auch ein Wechsel auf 7 oder 5 Nanometer da nicht viel gebracht.
Ja, und du hast jetzt schon den Kostenfaktor genannt, das ist der alte Prozess und dann auch noch Global Foundries, die ja früher ja AMDs Haus und Hof Fertiger, Belichter gewesen sind, die dann aber erstmal durch ein paar schwere Jahre gegangen sind und vielleicht dann auch froh waren, dann solche Verträge noch an Land zu ziehen. Das ist ein Argument, das andere sind aber die Kosten, die dir allein dadurch entstehen, dass du halt den IO-Die für einen neuen Prozess auslegst. Du musst dir diese neuen Masken testen. Es ist ja auch nie so, dass du einen Chip 1:1 auf eine, oder in der Regel einen Chip nicht 1:1 auf eine neue Fertigung portieren kannst, es sei denn, es ist wirklich diese Nuancen. Und selbst da ist ja AMD jetzt auch noch nicht bei allen GPUs oder ist damals nur bei vereinzelten GPUs auf 6 Nanometer beispielsweise gegangen, weil es halt ein Aufwand ist, das für jede GPU zu tun von 7 auf 6, den man sich dann halt auch aus Kosten und auch Kapazitätsgründen sehr gut überlegen muss. Das ist halt, das hat per se jetzt erstmal nichts mit den Kosten, die der Prozess als solches dann kostet, zu tun, sondern halt den Kosten, die AMD alleine schon dadurch hätte, auf diesen neuen Prozess gehen zu können. Ja, Entschuldigung, aber ich bin dir ins Wort gefallen, lieber Fabian. Aber jetzt tue ich es gleich nochmal. Ich höre bei dir im Hintergrund gerade immer so Geräusche und sehe gerade, dass du mir schon vor einer halben Stunde ein Bild von einem großen Bagger direkt bei dir vom Fenster geschickt
hast. Ich gucke aus dem Fenster und sehe eine riesige Baggerschaufel. Ja, hier wird gebaut.
Okay.
In irgendeiner Wohnung über mir, neben mir, unter mir wird auch gehämmert. Ich hoffe, Nvidia Podcast
regelt das. Lass uns überraschen.
Schauen wir mal.
Ja.
Jetzt weiß ich selber nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, aber jetzt haben wir den Wechsel aus 6 Nanometer vollzogen für die Ryzen 7000er und das wird daran liegen, dass die iGPU da reingewandert ist, weil die dann in 12 oder 14 Nanometern umzusetzen, das hätte wahrscheinlich wirklich einen Impact gehabt auf vor allem den Platz, den man benötigt, als auch die die Leistungsaufnahme.
Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, ist die ja auch in den APUs, war nicht Ryzen 6000 Mobile, war doch auch schon 6 Nanometer und hat eine RDNA 2 iGPU gehabt, wenn auch eine bis zu 12 CU starke. Das heißt, da gab es ja auch, was die Grafik anbelangt, schon diese Kombination aus Architektur und diesem Fertigungsschritt. Und soweit ich weiß, kommt die dadurch ja auch sogar in aktuellen Ryzen 7000, ist das ja auch von TSMC gefertigt. Ne? Also AMD hat nicht nur einen komplett neuen IO-Die aufgelegt für Ryzen 7000 und ihn in eine andere Prozessarchitektur gebracht, sondern auch noch den Fertiger gewechselt. Also insofern, können wir die Frage, entweder haben wir sie völlig falsch interpretiert oder du warst da auf dem Holzweg. AMD hat eine ganze Menge getan, auch wenn das anfangs erstmal vielleicht nicht so aussah und sie auch nicht jede Generation diesen Sprung gemacht haben und im Server sich da weniger getan hat als im Ryzen. Ich würde es unter Vorbehalt nochmal sagen, da ist es immer noch der gleiche. Bin mir aber aktuell jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, dass auch jetzt aktuell noch Milan und Milan X alle den 14 Nanometer IO-Die Global Foundries. Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall bei Ryzen hat sich mindestens zweimal dann doch einmal ein bisschen und einmal sehr viel getan.
Ja, also Fertigung, nicht immer, wenn man es kleiner macht, wird es dadurch auch besser, automatisch. Und vor allem geht das nicht immer so einfach, dass man es einfach schrumpft und dann passt das schon. Andere Frage wäre halt von der Funktionalität her, warum sie da nicht nochmal angegangen sind und die Funktionalität erweitert haben, ja, vermutlich, weil es reicht für die Desktop-CPUs.
Ja.
Und jetzt haben wir die iGPU, ne? Also ja, Frage ist eigentlich noch beantwortet, außer wir haben es wirklich komplett falsch verstanden.
Für die nächste hole ich mal meine Glaskugel raus.
Genau, und die ist auch vom gleichen User, soweit ich weiß.
Und seine Frage lautete, in diesem Fall, glaubt ihr daran, dass Alchemist Plus noch erscheinen wird? Also eine optimierte Variante der Alchemist-Architektur, die die Basis ist für Intels erste Desktop-Grafikkarten der ARC-Serie. Also 77, 57, 580, 3080, 3010, nicht 3080, 380, 310 und die mobilen Ableger. Hm. Fabian, was sagst du? Ja, also ja, kurz und knapp, glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass Intel, jetzt wo sie auch ein Jahr nachdem die 77 und die 57 vorgestellt und ja auch auf den Markt gekommen sind, aber gleichzeitig ja auch die 580 vorgestellt wurde, haben sie jetzt ja vor anderthalb Monaten von mir mit Tränen und Schweiß getestet, die 580 auf den Markt gebracht. Das ist immer noch Alchemist One. Also die gleichen GPUs, gleiche Architektur, nur ein bisschen anders konfiguriert. Ich glaub's auch nicht. Der Zug ist jetzt langsam abgefahren, auch noch mit Alchemist Plus irgendwas entscheidend anders zu machen, um das Kräftegefüge zu ändern. Ja, ich glaube, dass der zeitliche Abstand ist zu groß und dass da nicht kurzfristig noch was kommt, hat jetzt die 580 gezeigt, meiner Meinung nach. Ja, sonst hätte man die nicht gebracht und dann lieber den Refresh irgendwie. Ja, so, aber deswegen, jetzt für mich ist so ein bisschen die Anschlussfrage, und ich hatte ja auch in Erinnerung, er hätte nach Battle Mage, also dem Kampfmagier, gefragt.
Das war als zweite, die hatten ja damals eine ganze Reihe an Generationen in Aussicht gestellt, eine Alchemist, Battle Mage, Celestial und dann Druid, glaube ich, ne? Also man geht so ein bisschen die RPG oder D&D-Rollen durch mit A, B, C, D. Mhm. Das nächste wäre also Battlemage nach Alchemist und davon hört man auch gar nichts.
Ja, es gab jetzt, Volker hat die Tage zu Lunar Lake MX, glaube ich, war das Kürzel, ein Gerücht aufgegriffen. Das soll ja ein mobiler 4+4 Kernchip sein. Also ich sag mal relativ, also ein auf maximale Effizienz ausgelegte Architektur, die auf dem Package, so wie die M-SoCs von Apple, schon den Speicher mitbringt, den RAM, den LPDDR5X. Und da soll Gerüchten zufolge auch schon die zweite Generation der Architektur drin sein, was auch in der IGPU dann bedeuten würde, dass es halt Battle Mage ist, genau wie jetzt Meteor Lake ja noch mit der Alchemist, man sagt ja mal IP, also der Intellectual Property, also dem dem Technologiestand der ARC-Grafikkarten erscheinen wird am 14. Dezember. Insofern, da fiel der Name nochmal, als Volker in Malaysia in dieser Packaging-Fabrik war von Intel wann war das jetzt schon wieder? Ende August? Ich glaube, zur Gamescom parallel war das, glaube ich. Da gab es ja auch diese Teststation, wo BMG drauf zu lesen war. Wir hatten das nur im Nebensatz erwähnt. Ansonsten ging das halt wieder rund ums Netz und Battle Mage wird getestet und weiß der Geier nicht was. Vielleicht für Lunar Lake. Beruhigt euch wieder alle. Also ich denke schon, dass es die Architektur geben wird, aber ich stelle echt in Frage, dass das auf ARC-Grafikkarten passieren wird. Wie siehst du das? Also Alchemist Plus hast du gesagt, nee, da kommt nichts. Glaubst du an die zweite große ARC-Generation?
Also dass man als großer Halbleiterhersteller, und das ist Intel ja, auf GPUs angewiesen ist, wenn man vorne mitspielen will, mitmischen will, das ist ja inzwischen nicht mehr von der Hand zu weisen. Ja. Und man sieht ja auch, wie Nvidia da sich derzeit eine vergoldete goldene Nase verdient. Insofern glaube ich nicht, dass Intel hingeht und diese GPU-Bestrebungen ganz aus dem Fenster schmeißt. Und wenn man schon GPUs entwirft und entwickelt und produziert für diese Data Center und Server und Compute-Anwendungen.
Also was jetzt gerade Ponte Vecchio ist, der ganz große Chiplet-Chip.
Ja, dann ist für so einen Consumer-Produkt eigentlich ja schon wieder die Hälfte der Miete gewonnen. Das heißt, es kann mir durchaus vorstellen, dass sie das quasi so als Abfallprodukt der Compute-Sparte weiterführen. Auf der anderen Seite sind die Margen da halt derzeit so viel niedriger.
Ja,
und dir weniger lukrativ. Und Intel hat halt auch einfach keinen Stand. Und sie haben ja mit so vielen Softwareproblemen zu kämpfen, wo sie, also die Hardware zu liefern, ist ja wirklich nur noch ein kleiner Bestandteil heutzutage, wenn wir uns ansehen, wie sehr diese Software-Features, wie zum Beispiel das Upscaling oder dann auch Frame Generation oder solche Reflex-Technik, also um die Latenz zu reduzieren. Und das wird ja nicht weniger. Und da kann Intel ja noch, also kein Stück mithalten mit dem, was AMD und vor allem Nvidia zu bieten haben.
Ja, aber jetzt hast du da A und B gesagt. Ja, die Hardware ist Abfallprodukt, da gehe ich ja vielleicht noch mit, ja klar, also ich glaube auch, dass Intel an der GPU dranbleibt, ne? Wir gucken uns die neue Supercomputer Top 500 an, alles was da Rang und Namen hat, oder gestern hat Nvidia ja zusammen mit Amazon AWS einen neuen Cloud AI Supercomputer vorgestellt, wieder mit 16.000 noch was GH200 GPUs, der schnellste Supercomputer in der Cloud in Bezug auf AI. Neulich in Jülich hat mit Nvidia GH200 haben sie vorgestellt, den schnellsten europäischen Supercomputer, der dann in Zukunft in Deutschland stehen wird. Aurora, der um Jahre verschobene Intel-Großrechner mit Sapphire Rapids Xeon CPUs und diesen Ponte Vecchio GPUs, also den ganz großen Gen 1, nennen wir sie mal ARC-Grafikkarten, wobei die Architektur da schon nochmal angepasst wurde. Das ist ja auch dieser Chiplets-Ansatz. Der läuft immer noch nicht, aber mit halber Kraft ist es schon mal eben der zweitschnellste Supercomputer, den es aktuell gibt. Wie heißt das Ding von AMD? Frontier mit den Instinct-Grafikkarten, der schnellste Supercomputer der Welt. Das ist alles GPU-basiert. Die CPUs sind eigentlich nur noch dazu da, um die GPUs mit Daten zu versorgen oder miteinander zu vernetzen. Ich glaube nicht, dass Intel das aufgeben kann. Ich glaube, sie arbeiten weiterhin an GPUs. Und da würden relativ einfach auch Desktop-Grafikkarten-Chips abfallen, wobei, ne, du musst die dann auch wieder alle ableiten, du musst die Masken, die Fertigung und alles und so. Aber ich glaube, die Software und dass sie sehen, wie das Jahr gelaufen ist, das werden sie sich noch dreimal überlegen. Und was ich da auch, dann ist ja auch der Marketingchef der Grafiksparte, Ryan Schraut, wir erinnern uns gerne an ihn, der ja gerade vor dem Launch ein Jahr lang das Ding wirklich geritten hat, bis es dann zum Start am Boden lag. Der ist ja jetzt im Spätsommer gegangen und
Orden oder
hat sein, ich glaube, er hat es über Twitter X wie auch immer geschrieben, dass gestern sein letzter Tag bei Intel war. Ich glaube, gegangen selbst. Aber würde so jemand nicht, wenn am Horizont was steht, wo er große Stücke drauf gibt, das Thema nicht doch noch mitnehmen? Ja, und sagen, der erste Schritt ist immer schwer, aber im zweiten haben wir es jetzt. Wir sind am Ziel. Bin gespannt. Also vielleicht überrascht uns da Intel ja auch. Offiziell gibt's dazu keine Aussage. Da kann ich unseren PR-Kontakt so oft fragen, wie ich will. Unter vorgehaltener Hand auch nicht. Und selbst wenn, könnte ich dann hier nicht darüber reden. Habt ihr auch eine Frage an uns? Dann könnt ihr die gerne an podcast ohne s at computerbase.de stellen oder in den Notizen zu den Podcast-Folgen, die immer parallel zu den Podcast-Folgen auf Computerbase erscheinen. Da freuen wir uns diese Woche auch über eure Ideen, Wünsche, Vorschläge für das, was der Nikolaus dieses Jahr eventuell bringen könnte. Und Fabian, dann lass uns jetzt noch, bevor der Nachbar durch die Decke kommt und meine Schnappatmung immer schlimmer wird, zur Sonntagsfrage kommen. Da hattest du aufgegriffen das Thema High-End-Desktop als Aufhänger natürlich Ryzen 7000, wo wir letzte Woche schon gesagt haben, oh, der Artikel lief ja überraschend gut, dafür, dass Volker und ich im Vorfeld fast schon dachten, sollte man das Thema überhaupt anfassen. Wir können jetzt rückblickend sagen, das sehen ja auch unsere Leser aktuell auf der Startseite, es ist der zurzeit am meisten gelesene Artikel, wobei da auch Artikel, die älter sind als 30 Tage, wieder rausfallen. Also das Thema hat auf jeden Fall Interesse geweckt und nicht nur Beisteher, sondern es gibt dann doch auch einige, die sich geäußert haben, dass sie sich sowas kaufen werden. Nichtsdestoweniger hat deine Sonntagsumfrage zum Thema gezeigt, dass das Thema HEDT-Plattform, so wie sie die Hersteller definieren, dann doch natürlich eine Nische ist.
Vor allem eine sterbende Nische, würde ich fast behaupten.
Ja.
Also ja, man muss da jetzt vielleicht nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist auch von der Beteiligung her, also was die Aufrufe angeht, was die Kommentare angeht, ich glaube auch, was die Teilnehmer angeht, es ist die Sonntagsfrage dieses Jahr, die am wenigsten Leser erreicht hat. Fairerweise muss man sagen, sie hatte nicht sonderlich, also die Time to Shine auf unserer ersten Stelle ganz oben auf der Startseite hatte sie nur kurz, weil unüblicherweise am Sonntag ein Test erschien.
Ja, zu den neuen Fire TV Wegwerfsticks, weil die da wenigstens noch die Hälfte gekostet haben, was sie jetzt glaube ich nicht mehr tun. Gesagt, gut, wer sich für interessiert, sollte vielleicht noch Sonntag wissen, wie gut sie sind, um bis Montag dann noch zu den reduzierten Preisen zu kaufen. Ah, die kommen ja eh bei jeder Sales-Aktion wieder zu dir, ja.
Ja. Und ich hatte das Ganze aufgemacht, die Sonntagsfrage, mit einer Umfrage, die du, Jan, vor, oh, gute Frage, vor ein paar Jahren mal hattest auf Computerbase. Ja. Nutzt ihr eine HEDT-Plattform von AMD oder Intel? 2019 war das genau. Und da hatten 18% gesagt, ja, machen wir. Jetzt sind es 10% weniger, die eine HEDT-Plattform in Betrieb haben, nach nur 4 Jahren. Gut, natürlich nicht unbedingt vergleichbar, weil die Teilnehmer natürlich nicht die gleichen sind wie damals. Aber ich denke, der Fingerzeig in die Richtung der Tendenz, der ist schon da. Ich habe dann auch konkret gefragt, welche in Betrieb sind. Und was mich da überrascht habe, es sind immer noch mehr Intel-HEDT-Plattformen in Betrieb als Threadripper-Plattformen. Das fand ich auch schon kurios.
Ja, Threadripper gibt es seit 2017. Also der war da auch schon 2 Jahre, als diese Umfrage, die du nochmal übernommen hast, erstellt wurde auf dem Markt. Da war ja Intel, ja, da gab es ja noch die 9000er und dann die 10000er Core X-Serie. Gab's noch, ich glaube, es gab ja sogar noch die 11000er.
Also ich wusste gerade, also mir war das alles gar kein Begriff mehr. Ich musste mich da auch erstmal durch den Preisvergleich wühlen, um zu schauen, okay, welche Plattformen gibt es da? Was sind das für Socken und welche CPUs laufen da drauf? Da habe ich auch überlegt, okay, wie ziehst du das jetzt auf? Fragst du konkret nach einer CPU-Generation oder nach übergreifend nach einem Mainboard-Chipsatz oder nur nach dem Sockel? Ich habe es mal so gemacht, dass ich nach dem Sockel gefragt habe. Und das war ein, wenn man sich anschaut, wie da teilweise in jedem Fall nur ja 0,5 bis 2,2% für eine Option gestimmt haben, war das wahrscheinlich schon zu kleinteilig. Es ist eine sehr, 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 sehr kleine Nische. Eine nischige Nische.
Mhm. Ja, und wofür verwenden dann unsere lieben Leser die eine HEDT-Plattform ihr eigenen?
Das ist der nächste Hinweis darauf, dass es diese Plattform eigentlich gar nicht unbedingt mehr so doll bräuchte, denn 55% der Leser haben angegeben in dieser Umfrage, dass sie die HEDT-Plattform eigentlich nur aus Interesse haben. Enthusiastisches Interesse, Lust an der Freude. Und wenn es sie nicht gäbe, also die HEDT-Plattform, dieses Angebot, dann wäre da ja auch kein Interesse danach da.
Mhm.
Was mich fast genauso überrascht hat, ist, dass auf Platz 2 dann Gaming folgt. Ich habe in den Text über der Umfrage explizit reingeschrieben, dass nur die Gründe genannt werden sollen, das war Multiple Choice, die explizit der Ausschlag oder ein ausschlaggebender Grund waren, zu einem HEDT-System anstelle eines klassischen Desktops zu greifen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nicht gelesen wurde, aber dass 50%
ja,
ich meine, gut, es ist halt auch hattest und früher war das ja durchaus mal.
Genau, es war ja schon ein Grund mit den 5000ern und ich glaube auch den 6000ern. Ne, diese 6-Kern-CPUs, die du da für einen relativ geringen Aufpreis bekommen konntest, ne, 5, 8, 20 hat ja der ein oder andere noch in Erinnerung. Die waren ja
relativ gering, die waren doch auch bei 500 Euro, oder nicht?
Ja, aber das, ja, du hast schon 200-400 Euro mehr gezahlt, aber nicht 1500 gefühlt allein fürs Mainboard.
Ja, ja.
Und da haben viele das fürs Gaming.
Ja, die Mainboards haben damals 200 Euro gekostet. Das, aus heutiger Sicht denkt man sich, ja, normal. Aber damals haben normale Mainboards für den Desktop halt auch nur irgendwie so 70 Euro oder so gekostet. Also es war schon damals teurer.
Nicht die ROG Gaming Hütten.
Ja, gut, aber das kauft also.
Und also deswegen, das kann ich schon nachvollziehen, dass viele damals wirklich wegen der Spiele umgestiegen sind, weil es halt dann auch ganz prominent den einen oder anderen Titel gab, der halt wirklich davon profitiert hat. Oder die letzten Mohikaner, die, das hatten wir letzte Woche schon angesprochen, ein SLI-System hatten und dann endlich beide Grafikkarten mit 16 Lanes ansprechen konnten.
Ja, und weil man halt keine vier Kerne haben wollte.
Ja.
Und ich denke, das wird auch ein großer Teil von diesem enthusiastischen Interesse gewesen sein. Aber das sind halt die beiden mit Abstand größten Punkte, die halt weggefallen sind, weil oder halt nicht relevant mehr sind, denn enthusiastisches Interesse ist natürlich, also das ist ja nicht Gott gegeben, das kommt ja erst dadurch, dass es die Plattform überhaupt gibt, das ist aber ja kein Grund, dass es diese Plattform gibt. Und Gaming auf dem Threadripper-System, ja, das geht schon, aber man kauft sich das ja nicht
fürs
Gaming.
Explizit also, dafür ja kaufen sollte man es sich nicht und habe ich auch in den Kommentaren jetzt nicht gesehen. Also klar, dieser Enthusiasmus, dass da gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, so, oh, das juckt mich halt allein ums so wenig oder viel nachvollziehbar, wie das jetzt für jeden Einzelnen auch sein mag. Aber genau das ist es ja, dass man sagt, weißt du was, komm, mich juckt es so und wird halt gedämpft durch die Preise. Ja, dass man jetzt, ja, ich meine, mit dem 769X, den wir uns dann ja auch noch angucken, mit 24 Kernen, ist man dann auch ein bisschen größer, aber eben nicht so viel als im Desktop. Gut, nochmal 50% mehr Kerne. Und
ja, es geht dann, denke ich, eher um die Plattform und die ganzen PC Express Lanes und was.
Genau, aber die Hürde ist halt größer, diesem enthusiastischen Interesse zu frönen. Und öfter wurde dann wirklich genannt, das ist hier ja der dritte Punkt gewesen, Virtualisierung. Also das ist mir ein paar Mal über den Weg gekommen, dass der eine oder andere davon geträumt hat, was er da alles auf seinem Server virtualisieren könnte, sei es jetzt, also ich glaube selten stand dabei privat auf dem Dachboden oder unter dem Bett oder in der Firma, aber das war das, was mir am häufigsten über den Weg gelaufen ist.
Ja, ich habe da jetzt auch nicht unterschieden, genau, also ich habe da jetzt auch nicht unterschieden zwischen, hast du selber ein HDT-System unterm Schreibtisch stehen, privat in der Wohnung oder nutzt du das beruflich? Nutzt du das vielleicht sogar beruflich beim Arbeitgeber? Ich weiß es nicht. Also das ist gerade bei dieser Umfrage hier vielleicht auch nochmal ein Fall, der reinspielt. An zweiter Stelle bei den Gründen nach den beiden seltsamen Ausreißergründen folgt dann die Foto- und Videobearbeitung. Und dann kommt Rendering als Server und danach wird's kleinteilig.
Ja, und nichtsdestoweniger sind doch auf deine letzte Frage, siehst du noch eine Daseinsberechtigung für die HEDT-Plattform? Da, auch wenn, ich oder anders gesagt, die 19%, die sagen ja auf jeden Fall, das ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Desktop und Workstation, das deckt sich ja so ein bisschen mit denen, die so eine Plattform hatten, und immerhin 40% oder 42% sagen, sogar gerundet 43%, ja, für mich ist das wahrscheinlich eher nichts, aber ich sehe trotzdem, ich sehe die Anwendungsbereiche schon.
Aber es ist eine immer kleiner werdende Nische. Ja, also dass es insgesamt so positiv ausgefallen sind. Auf der einen Seite, also ich sehe das halt wie gesagt ein bisschen schwärzer, weil sich dieses ganze HEDT-Umfeld, finde ich, so ein bisschen selbst abschafft, beziehungsweise vom Markt abgeschafft wird, weil normale Plattformen so viel Leistung haben, man inzwischen halt das meiste über die GPU macht bei richtig krassen Berechnungen und dass man Sachen eher auf Server auslagert, in die Cloud und diese Workstation dann so viel krasser nochmal unterwegs sind als der Desktop, dass auch der High-End-Desktop da eigentlich, naja, und das sehen auch noch 25% so, beziehungsweise man kann auch nochmal die 13,3% darunter mitnehmen, die sagen, theoretisch bräuchte es so eine Plattform, aber was es da aktuell gibt, das ist einfach schon seit langem nicht mehr attraktiv. Aber ja, was ich sagen wollte, dass es dann doch noch 42,5% sind, beziehungsweise wenn man das wieder zusammenrechnet, 60%, die da eher positiv eingestellt sind, das hat mich schon ein kleines wenig, bisschen überrascht.
Ja, und das Interesse, dann sind wir wieder beim Test, der erschienen ist genau deswegen aber offensichtlich dann auch ganz groß größer gewesen, als wir uns es gedacht haben im Vorfeld. Einerseits, weil der ein oder andere sich eben dann doch wirklich dafür interessiert oder zumindest viele daran interessiert sind, zu sehen, was in dieser Nische mit Threadripper 7000 alles möglich ist. Und vorhin schon angesprochen, da wird's aller Voraussicht nach, immer vorausgesetzt, dass alle gesund bleiben und das auch so läuft, was wir uns dann von wem auch immer in die Redaktion holen, noch ein Artikel zum 769X, dem Einsteiger mit 24 Kernen, geben. Ich muss jetzt noch, bevor die Sonne schon wieder hinterm Horizont verschwindet, draußen schönes Schneebild machen. Ich glaube, diese Woche passt das ganz gut. Wir warten im Schnee auf den Nikolaus für den Podcast-Teaser hier.
Bin gespannt.
Wir sprechen uns im Rahmen von CB-Funk in einer Woche wieder und gucken wir mal. Das sollte der Nikolaustag sein. Ja, normalerweise kommt der Nikolaus ja in der Nacht zum Nikolaustag. Also wir sollten nächste Woche schon wissen, ob er uns was gebracht hat und könnten da vielleicht dann nochmal drüber sprechen. Wir werden uns aber davor auch nochmal sprechen. Denkt dran, am Wochenende ist unsere kleine virtuelle Weihnachtsfeier. Und glaube, stimmt. Da wolltest du doch alles für in die Wege leiten, dass du da auch mit dran teilnehmen kannst. Und ich freue mich auf das kleine Quiz, das es bestimmt wieder geben wird. Und auf, wie heißt das, Gartic Phone?
Ja.
Wobei, vielleicht machen wir nach 2 Jahren in Folge auch mal was. Ah, es hat schon mal sehr viel Spaß.
Es wurde sich wieder gewünscht. Es wurde sich wieder gewünscht.
In diesem Sinne, liebe Zuhörer, denkt an das, was wir vorne raus erzählt haben. Gebt uns Feedback auf die Fragen, die wir gestellt haben. Stellt uns gerne selber Fragen an podcast@computerbase.de und wir hören uns wieder am Nikolaustag in der kommenden Woche. Tschüss.
Tschüss.